Gestern Abend trafen wir uns zusammen mit Menschen und wollten ein Thema, ein geistliches Thema besprechen. Und wir haben zu Pfingsten schon ein Treffen gehabt und wir haben uns Gedanken gemacht zum Heiligen Geist. Und gestern Abend sollte es darum gehen, dass Menschen davon berichten, wie sie den Heiligen Geist erfahren haben. Und gut, ich stelle schon in Frage, ob das möglich ist, wenn man den Heiligen Geist nicht hat. Und von den Menschen, die anwesend waren, wüsste ich nicht. Natürlich kann ich nicht in aller Herzen schauen, aber ich wüsste nicht, dass alle den Heiligen Geist überhaupt haben. Und eine Person letztes Mal hat sogar gesagt, sie wüsste nicht, ob sie den Heiligen Geist hätte. Also das, dann hat diese Person aber gestern Abend doch einen Versuch gemacht, davon zu berichten, was der Heilige Geist in dem Leben gemacht hatte. Man hatte mich gebeten, von dem Wirken Gottes in dem Leben zu berichten. Und ich hatte am Nachmittag einige Stunden damit verbracht, mir Gedanken zu machen, was der Heilige Geist im Leben von Gläubigen macht und das dann aufzulisten. Und dann hatte ich gedacht, ich würde davon berichten, weil es nicht darum geht, in erster Linie, wie Gott mich geführt hat oder was ich mit dem Heiligen Geist erfahren habe, was ganz, ganz besonders wäre, sondern es war mir wichtig zu kommunizieren, was macht der Heilige Geist in dem Leben. Und da muss ich aber sagen, in dem Moment habe ich nur wenig davon berichtet und ich will das heute Abend ein bisschen nachholen. Ich glaube nicht, dass wir alles anschneiden werden können, aber was macht der Heilige Geist überhaupt? Und ich möchte da mit beginnen. Er überführt von der Sünde, von der Gerechtigkeit und von dem Gericht. Und das sind Themen, die ein bisschen auf der Strecke geblieben sind. Aber ich möchte euch bitten, Johannes 16 aufzuschlagen. Johannes Kapitel 16. In den Kapiteln 14 bis 16 hat der Herr Jesus Christus seinen Jüngern angekündigt, der Heilige Geist würde, nachdem er weggegangen war, zu ihnen kommen. Und Johannes 16, ab Vers 5, lautet, nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand unter euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern weil ich euch dies gesagt habe, ist euer Herz voll Traurigkeit. Der Herr sagte, ich gehe weg. Oh nein, sie waren traurig. Jesus sagte, ihr hättet mich fragen können, wohin gehst du? Dann hätten sie nicht unbedingt traurig reagieren müssen. Aber ich sage euch die Wahrheit, Vers 7, es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch, von dem er berichtet hatte in 14, 26 und jetzt wieder in Kapitel 16, Vers 7. Der Beistand würde nicht zu ihnen kommen, wenn Jesus nicht weggehen würde. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von, und könnt ihr mir sagen, wovon wird der Heilige Geist, der Beistand, die Welt überführen? Von Sünde und Gericht und Gerechtigkeit. Nicht in der Reihenfolge, aber von Sünde, von Gerechtigkeit und Gericht. Und dann erklärt er in Vers 9 von Sünde. Und was ist die Hauptsünde? Was ist die Sünde, die Jesus erwähnt? Jesus sagte, wenn der Beistand kommt, wird er die Welt von Sünde überführen. Und dann hat er erzählt, was die Sünde, worin die Sünde besteht. Also was die Sünde war, an die er gedacht hat. Wer kann mir sagen, was diese Hauptsünde ist?
Unglauben.
Genau. Richtig. Also manche würden da denken, der Mord oder der Ehebruch oder Diebstahl und so weiter. Aber Jesus sagte, der Beistand, wenn der Heilige Geist zur Welt kommt, wird er die Menschen in erster Linie von der Sünde überführen, dass sie nicht an Jesus glauben. Das ist die schlimmste Sünde, die es gibt. Und dann heißt es in Vers 10 von Gerechtigkeit. Der Heilige Geist wird überführen von Gerechtigkeit. Und dann sind diese interessante Worte, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Wow, was hat das zu bedeuten? Der Heilige Geist wird die Menschen überführen von der Gerechtigkeit, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr seht mich nicht mehr. Was hat das mit Gerechtigkeit zu tun? Schon ein bisschen schwierig, ja? Wer darf zu Gott hingehen? Ja, Jesus, das stimmt, aber warum? Weil er... Okay, vollkommen habe ich gehört, das stimmt. Und gerecht, okay, Gerechtigkeit. Das ganze Buch, der ganze Brief an die Römer geht darum, dass die Menschen die Gerechtigkeit Gottes haben müssen, um hin zu Gott zu können. Der Heilige Geist, als er gekommen ist, überführt die Welt von dem Unglauben, weil die Menschen nicht an Jesus glauben. Und dann von der Gerechtigkeit Jesu, weil er zum Vater hinaufgegangen ist, das bedeutet, er ist gerecht, sonst könnte er das nicht. Okay, und dann Vers 11 von, was war das dritte? Von Gericht. Und was wird hier hervorgehoben? Jungs, ich glaube, ich werde euch jetzt fragen. Habt ihr Johannes 16, 11 von Gericht und Vers 11? Was steht da? Ihr könnt es zumindest laut lesen.
Vers 11?
Ja.
Wer ist
der Fürst dieser Welt? Könnte man vielleicht meinen, es stimmt, dass dem Herrn Jesus Christus alle Kraft, alle Autorität gegeben ist. Aber wer herrscht momentan in der Welt, in der Luft? Wisst ihr? Ich habe es vielleicht gehört. Ja, genau, Satan. Richtig. Also von Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Und der Heilige Geist möchte, dass wir erkennen, dass Satan gerichtet wird, dass er nicht entkommt. Er ist natürlich der schlimmste Bösewicht. Und der Heilige Geist überführt, hat er aber dich überführt? Gibt es eine Zeit in deinem Leben, wo du ganz deutlich gespürt hast, dass der Heilige Geist dich von deiner Sünde überführt hat? Kannst du zurückdenken und sagen, oh, ich weiß genau, wo ich war, wo der Heilige Geist zu meinem Herzen gesprochen hat und mich von meiner Sünde des Unglaubens, meine Sünde, dass ich nicht an Jesus gläubig bin, überführt hat? Hat es eine Zeit in deinem Leben gegeben, wo du dann überzeugt wurdest oder überführt wurdest von dem Heiligen Geist, dass Jesus der Gerechte ist? Dass du ihn brauchst, damit du vor Gott bestehst, damit du zu Gott kannst. Und weißt du, dass der Teufel gerichtet ist, dass der Teufel der Verlierer ist? Der Heilige Geist bringt uns diese Sachen bei. Und er ist auch die Person in der Gottheit, der uns wieder geboren werden lässt. Okay, er hat uns wiedergeboren zu einer neuen Hoffnung. Ich möchte, dass wir jetzt in Johannes bleiben und wir können uns Kapitel 3 anschauen. Johannes 3, die Verse 5 und 6. Ihr kennt vielleicht die Geschichte. Ein Gelehrter der Juden kommt zu Jesus in der Nacht, vielleicht weil er nicht gesehen sein möchte, vielleicht weil er hofft, dass Jesus die Zeit nur für ihn allein haben kann. Aber Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, Johannes 3, 5, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Bist du aus dem Geist geboren? Ja, natürlich bist du aus dem Fleisch geboren. Jeder von uns ist fleischlich geboren. Wir haben einen Körper. Aber hast du das Leben aus Gott? Bist du aus Gottes Geist geboren? Das ist das Werk, das ist ein weiteres Werk des Heiligen Geistes. Und deshalb steht auch in Titus 3, in den Versen 4 bis 6, dass ein Mensch, ich lese es am besten, Titus 3, ich lese die Verse 4 bis 6, als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Retters erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Und manche würden das mit der Taufe in Verbindung bringen, aber wir sind getauft worden im Heiligen Geist und er hat uns gereinigt, gereinigt durch den Heiligen Geist, gereinigt durch das Wort Gottes, das auch als Wasser beschrieben wird, und den er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Retter. Ein Werk des Heiligen Geistes ist nicht nur die Überführung von der Wahrheit, sondern auch die Wiedergeburt. Er gibt uns das Leben aus Gott. Und er gibt uns den Geist der Sohnschaft. Wir spüren in uns, durch den Heiligen Geist, der in uns ist, dass wir sagen dürfen, Vater zu Gott. Aber Vater. Ich sage nicht, dass es verkehrt ist, einfach zu beten, Gott. Aber wenn Menschen sagen, lieber Gott, dann stelle ich schon die Frage, kennen Sie den Vater nicht? Kennen Sie Gott nicht als Ihren Vater? Ich führe euch Römer 8, Vers 15 vor Augen. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet. Also unsere Beziehung zu Gott ist nicht mehr auf der Ebene eines Knechtes, der Angst hat vor seinem Meister. Angst haben. Furcht ja, aber Angst nicht. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen. Und unsere Beziehung zu Gott muss sich entwickeln, fortentwickeln, aus der Angst in die Sohnschaft. Nun, das kann schlagartig passieren, aber es kann auch eine gelernte Sache sein. Ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen. In diesem Geist der Sohnschaft rufen wir Abba, ein aramäisches Wort für Papa. Also ein Wort, einer lieblichen Beziehung, einer engeren Beziehung. Abba, Vater. Dies ist ein Werk des Geistes. Der Heilige Geist gibt uns diese Freiheit, diese schöne Beziehung und wir sagen zu Gott, Abba, Vater. Nun, manchmal höre ich, wie Menschen dann im Gebet sagen, lieber Papa, ich muss sagen, das ist für mich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber wenn sie dann sich wirklich angenommen wissen und eine sehr enge Beziehung zu Gott haben, würde es nicht direkt unbiblisch sein. Also, wie ihr merkt, bin ich noch nicht an der Stelle, wo ich dann im Gebet sage, lieber Papa. Aber wenn ich Vater sage, dann meine ich das aber in Liebe. Aber ich nenne meinen eigenen Papa nicht Papa. Okay. Ich nenne Krishas Papa Papa. Meinen Vater nenne ich Dad. Und, aber das sage ich auch nicht zu Gott im Gebet. Mein Vater hat erzählt, dass er einen Kosename für Gott hatte, den er gebraucht hat im Gebet, aber er hat mir nie gesagt, was das war. Ich weiß nicht, vielleicht wenn ich im Himmel bin, wird er es mir sagen. Ich habe ihn auch nicht gefragt. Wenn er mir sagen wollte, hätte er es tun können. Dann wollte aber Gott, der Heilige Geist, dass wir Gott kennen. Und er wusste dann, denn er weiß alle Dinge und er ist unsichtbar, dass er Gott für uns verständlich machen müsste durch Worte. Und er hat seinen Jüngern erklärt, und ich schlage wieder Johannes auf, dass wenn er weggehen würde, ja, um es in andere Worte zu fassen, würde er weitere Teile der Bibel schreiben lassen. Johannes 14, Vers 26. Wenn aber der Beistand kommen wird, der vorletzte Vers in Johannes 15. Ach, ich habe 15 gesagt. Fangen wir bei 14, 26 an. Johannes 14, Vers 26. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Dies ist eine Verheißung direkt an die Apostel. Ein Christ weiß nicht alles und er kann sich nicht unbedingt an alles erinnern. Aber die Jünger, das war sehr wichtig, dass die Jünger das nicht verlieren, was sie mit Jesus in 3,5 Jahren des Dienstes erlebt haben. Das würde sehr wichtig sein, weil sonst könnten die Menschen sagen, ja, aber Menschen sind vergesslich. Vielleicht erinnert ihr euch nicht akkurat. Hier hieß es, Jesus sagte seinen Jüngern, wenn der Vater den Heiligen Geist in meinem Namen zu euch schickt, wird er euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Er wird euch alles lehren. Er versprach also, dass das, was wichtig ist, nicht in Vergessenheit geraten würde. Und Johannes 15, 26, wenn aber der Beistand kommen wird, jetzt der vorletzte Vers in Kapitel 15, den ich euch vom Vater senden werde. Letztes Mal hieß es, der Vater wird ihn in meinem Namen schicken. Jetzt heißt es, den ich euch vom Vater senden werde. Seht ihr die Zusammenarbeit unter der Gottheit? Der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht. Es ist wichtig zu wissen, das, was Gott schreiben lässt, ist wahr. Die Bibel ist wahr. So wird der von mir Zeugnis geben. Und es ist auch wichtig zu wissen und zur Kenntnis zu nehmen, der Heilige Geist ist ganz, ganz glücklich, wenn er quasi nicht im Rampenlicht steht. Das heißt nicht, dass wir ihn nicht ehren sollten, Aber seine Aufgabe, er ist ganz erfüllt, wenn er Jesus pushen kann. Das ist ganz schön, dieser Vogel hier. Aber der vom Vater ausgeht, so wird der von mir Zeugnis geben. Der Heilige Geist gibt Zeugnis von Jesus. Wo bekommen wir die unfehlbare Information zum Leben und Dienst und zu der Person Jesu? Wir bekommen das durch den Heiligen Geist in dem Wort Gottes. Und auch ihr werdet Zeugnis geben, weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid. Und dann 16 ab Vers 7, Johannes 16, 7. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden und er wird überführen. Und ich, das fällt mir jetzt nicht ins Auge, aber seht ihr, wo es heißt, er wird Zukünftiges auch verkünden. Hier, Vers 13. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. In die ganze Wahrheit. Ich hoffe, dass ihr überzeugt seid, dass die Bibel die ganze Wahrheit ist. Wir brauchen jetzt keine zusätzlichen Offenbarungen. Er wird euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden. Das heißt, er bekommt auch seine... Er redet auch aus einer Quelle. Genauso wie der Herr Jesus Christus seine Werke durch die Kraft des Vaters wirkte. Und seine Lehre, er sagte, meine Lehre ist nicht meine, sondern ist die Lehre, die ich bekommen habe von meinem Vater. Der Heilige Geist ebenso spricht nicht einfach aus sich, sondern von dem Vater. Was er hören wird, von wem hört er das? Von Gott, dem Vater. Sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Das heißt, Gott würde weiteres erzählen über die Zukunft. Nehmen wir zum Beispiel Matthäus 24, Markus 13, Lukas 22, glaube ich, ist es, oder 21, die Ölbergrede. Dann haben wir 2. Petrus und wir haben 2. Thessalonicher, das sind, und 1. Thessalonicher 4, alle diese Stellen, die mit der Wiederkunft des Herrn zu tun haben, mit dem tausendjährigen Reich, mit der Trübsal. Und dann gibt es am Ende ein ganz, ganz langes Buch oder ein ziemlich langes Buch, 22 Kapitel, die Offenbarung, die voll ist von den Dingen, die noch passieren sollten. In Kapitel 1 hieß es, schreibe, was du gesehen hast und was ist und was sein wird. Und ab Kapitel 4 ist das alles Zukünftiges. Also hier schreibt oder sagt der Herr Jesus Christus, dass der Beistand, wenn er gekommen ist, nicht aus sich selbst reden wird. Er wird das reden, was er hört. Und er wird euch Zukünftiges verkündigen. Er wird mich verherrlichen. Es ist eine traurige Realität, dass manche Gemeinden, die den Heiligen Geist ganz besonders hervorheben wollen, den Herrn Jesus Christus nicht so hervorheben. Der Heilige Geist möchte nicht an der ersten Stelle sein. Das heißt hier in Vers 14, er wird mich verherrlichen, denn von dem meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Also da haben wir einen Hinweis, dass er auch, also nicht nur von dem Vater, sondern von Jesus, er wird von dem meinen, von dem, was Jesus gehört, nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, dass er von dem Meinen nehmen und euch verkündigen wird. Hier ist kein Widerspruch. Jesus bekam seine Lehre von dem Vater. Der Heilige Geist wird das, was Jesu ist, nehmen und den Jüngern verkündigen, aber das kam ursprünglich von dem Vater. Was macht also der Heilige Geist? Er überführt von der Wahrheit, er lässt Menschen neu geboren werden, er gibt ihnen sogar einen Geist der Sohnschaft, wo anstatt sich vorzukommen wie Knechte, die zittern müssten, können sie ganz frei und offen zum Vater sagen, aber Vater. Und er hat die Schrift schreiben lassen. Er weist, wie ich gesagt habe, nicht auf sich selbst so sehr, sondern auf Jesus hin. Das war Johannes 15, Vers 26. Und er wird, wie nennt ihn Jesus? In verschiedenen Übersetzungen gibt es verschiedene Begriffe. Was habt ihr vielleicht in Johannes 14, 15, 16? Wer kommt? Wer wird von Jesus geschickt? In Johannes 14, Vers 26 oder Johannes 14, Vers 16 und 17? Was habt ihr bei euch in euren Übersetzungen?
Tröster.
Tröster. Hast du eine Luther-Übersetzung? Okay, Tröster. Beistand. Okay, ich habe Beichter verstanden. Beistand. Beistand, genau. Okay. Gut, hat jemand sonst, zum Beispiel die Elberfelder, was steht da? Auch, okay.
Oder Geist der Wahrheit.
Ja, genau. In Vers 17, Geist der Wahrheit. Er kann natürlich nicht lügen, weil er Gott ist. Dieses Wort Parakletos ist einer, der herbeigerufen wird oder einer, der herbeikommt und einen in Schutz nimmt, einem hilft. Man findet auch ab und zu mal die Übersetzung Helfer. Was hattest du gesagt? Tröster. Tröster. Genau. Einer, der sich derer annimmt. Wir haben am Ende des Liedes vor Gottes Thron in der dritten Strophe mein Freund und Advokat. Und manche sagen, was ist in aller Welt ein Advokat? Aber das ist ja einer, ja, Verteidigungsrechtsanwalt. Ein Advokat. Einer, der für einen anderen spricht. Er nimmt ihn in Schutz. Vor Gericht. Ein Beistand. Ein Helfer. Ein Tröster. Einer, genau, der tröstet und, ja, Trost spendet. Nun, er, und das ist das Erstaunliche, der wohnt in Gläubigen. Und ich möchte einfach fragen, wohnt Gott in dir? Wenn nicht, verpasst du das größte Vorrecht, das es gibt. Stell dir vor, Gott würde gewillt sein, also er wäre bereit, in dir zu wohnen. Würde das dir von Interesse sein? Wenn ich über die Landschaft gehe und Stadtbummel mache in Erfurt und Tübingen und sonst wo in Wittenberg und Eisenach, da sieht man an den Häusern Schilder aus Messing meistens oder andere Schilder und dann heißt es, Goethe wohnte hier. Und wenn es nur zwei Tage waren, wollen die Leute doch sich brüsten mit der Tatsache, dass eine renommierte Persönlichkeit in dem Haus übernachtet hatte. Und nun stell dir vor, Gott würde in dir wohnen. Was wäre, wenn du die Möglichkeit dazu hättest und du die nicht haben wolltest? Gott wäre bereit, in dir zu wohnen, aber es ist dir egal. Das wäre wirklich schlecht. Okay. Mir fehlen die Worte. Aber die Bibel sagt, dass der Heilige Geist in uns wohnt. In 1. Korinther 3, 16. Es gibt andere Stellen, aber 1. Korinther Kapitel 3 und Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Was ist ein Tempel anders als ein Gotteshaus? Ihr seid ein Tempel Gottes. Der Geist Gottes wohnt in euch. Nun, in dieser Stelle ist es eher auf die Gemeinde bezogen, aber an einer anderen Stelle hat es mit der einzelnen Person zu tun. Und ein weiterer Punkt ist, dass er ermöglicht, dass wir die Schriften verstehen können. Ich möchte, und ich denke, dass wir vielleicht bald diese Botschaft oder diese Arbeit beenden, aber Epheser Kapitel 1, wenn Paulus im Gebet ist, dankt er Gott und er bittet Gott. Und in Epheser 1, in den Versen 17 bis 20, heißt es, dass er nicht aufhört, für sie zu beten und an euch oder an ihnen, an sie zu gedenken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, und was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Und dann erzählt er von der Todesauferstehung, aber in Kapitel 2, Vers 1 auch von unserer Erweckung, dass wir Tote waren und jetzt lebendig gemacht worden sind. Und Paulus betet, dass Gott ihnen den Geist gibt. Und er will, ich glaube, dass der Heilige Geist uns wissen lässt, erstens, wer Gott ist, in der Erkenntnis seines Selbst. Und dann macht er uns die Augen auf, um das zu sehen, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung ist. Wozu hat uns Gott berufen? Es gibt verschiedene Dinge. Ja, Kai?
Freiheit.
Freiheit, genau. Freiheit wovon? Von der Sünde? Auf jeden Fall. Genau, Freiheit, ihm wohlgefällig zu sein. Wir sind berufen, um Christus ähnlich zu sein. Berufene Heilige steht in der Bibel, um heilig zu sein. Was die Hoffnung seiner Berufung ist. Was ist die Hoffnung unserer Berufung? Wenn wir die Berufenen Gottes sind, worauf dürfen wir hoffen? Genau. Ja. Und wir werden bei ihm sein. Paulus betet, dass der Geist sie in diese Wahrheit führt, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe, in der Erkenntnis seiner selbst, erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, merkt in Vers 18, das ist Epheser 1, 18, in der zweiten Hälfte, und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Denkt über diese Worte nach. Und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Sein Erbe in den Heiligen. Was versteht ihr darunter? Paulus möchte, dass wir verstehen, was der Reichtum ist. Der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes, jetzt definiert er das, in den Heiligen. Es ist manchmal schwer.
Wenn man ganz am Anfang des Kapitels liest, ist ja alles schon erwähnt. Alles, was wir dem Heiligen Geist vergeben, erlöst und unter die ganzen Sachen. Letztendlich ist Christus unser Erbe. Man sagt, Christus ist mein Gegenstern, ist mein Gewinn, also ist alles, oder Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist alles Erbe.
Und die Erben wir eben geben. Genau. Und du hast gesagt, Christus in uns. Also die Gemeinde ist quasi in Besitz des Herrn. Wir alle haben den Herrn. Und das ist ein reiches Erbe. Und dann heißt es in Vers 19, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben. Also möchte Paulus wissen und der Heilige Geist öffnet uns die Augen, damit wir erkennen, welche Quellen der Kraft uns zur Verfügung stehen. Auferstehungskraft. Die Kraft, die Jesus aus dem Tod auferweckt hat und die uns aus dem Tod auferweckt hat. Das sind Wirkungen des Heiligen Geistes. Bisher, und es gibt hier 18 Dinge, ich habe bisher nur die ersten 8 erwähnt. Was wir aber hier nicht haben, ist Schwärmerei oder tolle Gefühle oder irgendwelche komischen Sprachen oder bizarres Benehmen, dass man lacht oder hinfällt oder sich wie Hunde bellt. Also manche wissen überhaupt nicht, wovon ich spreche, aber in manchen Gemeinden würde man sagen, wenn du voll Geistes bist, benimmst du dich wie ein Betrunkener im Geist. Betrunken im Geist. Und wenn du hinfällst, dann würdest du quasi getötet sein im Geist. Also du und solche Dinge. Aber in der Bibel, wenn ihr lest, wie der Heilige Geist wirkt in den Gläubigen, ist das alles fremd, was ich gerade besprochen habe. Sondern er führt uns hin zu Christus. Er führt uns hin in die Wahrheit. Er führt uns hin in das Wort. Er führt uns hin in das ewige Leben. Er führt uns hin in die Heiligkeit. Er führt uns hin in eine wunderbare, innige Beziehung mit dem Vater. Das ist die Arbeit, die der Heilige Geist eigentlich tut. Alles andere ist eine Fälschung. Alles andere ist erfunden. Und wir müssen uns an dem Wort knüpfen und schnüren und unsere Lehre vom Heiligen Geist aus dem Wort bekommen. Und ich möchte uns nur dazu ermutigen. Ich weiß nicht, was man unbedingt erwartet hat. Wenn man fragt, wie hast du den Heiligen Geist erlebt? Egal was, wovon man reden kann, von Zufällen und Ereignissen und interessante Geschichten, wenn man aber nicht davon erzählen kann, dass Gott einen Menschen zu einem neuen Menschen in Christus gemacht hat. Und diese Dinge, wovon wir heute Abend gelesen haben, dann ist das nur eine Erfindung. Das erste Gebot ist, du sollst keine anderen Götter vor mir haben. Das zweite Gebot ist, dass man Gott nicht in eine Form wiedergeben sollte, die er nicht ist. Also du sollst von mir keine Schnitzbilder und so weiter machen. Aber was machen wir manchmal? Wir definieren Gott um. Wir schaffen ihn in unserem Bilde, anstatt dass er uns in sein Bild gemacht hat. Wir schaffen ihn nach unserer Vorstellung. Und wir dürfen das nicht machen. Also wenn ich sage, wir tun das, die Menschen tun das. Und sie verherrlichen ihn nicht wie der Gott, der er ist, sondern sie wollen ihm dann Ehre geben, wenn er ihnen passt oder ja ihrer Vorstellung entspricht. Lasst uns immer ad fontes, zurück zu der Quelle gehen, zurück zum Wort Gottes, damit wir wirklich wissen, wer Gott ist und wie er ist.